Hartgecheckt.
Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB-Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder hart gecheckt. Und zwar beim Podcast der OVB-Sportredaktion über die Star Bulls Rosenheim. Wir haben die 44. Folge schon und sie wird aufgezeichnet am Mittwoch, 16. Oktober. Ich bin Thomas Neumeier. Bei mir mein Redakteurskollege aus der OVB-Sportredaktion, Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus.
Und die Themen der 44. Ausgabe sind das vergangene Wochenende mit der Penaltyniederlage in Selb und dem starken Heimerfolg über Kassel, sowie natürlich auch die anstehenden Spiele in Krefeld und gegen Dresden. Und weil der nächste Gegner Krefeld heißt, haben wir uns natürlich einen besonderen Gast eingeladen, denn der Krefelder e.V., das war sein Jugendverein. Und herzlich willkommen dem Neuzugang und Verteidiger der Star Bulls Rosenheim, Pascal Zeressen. Servus, hallo.
Ja, servus zusammen.
Pascal, bei uns ist es Tradition im Podcast, dass sich unser Gast selbst mit ein paar Sätzen vorstellt und ja, wir sind gespannt.
Ja, also Pascal Zeressen, Verteidiger der Star Bulls Rosenheim, dieses Jahr das erste Mal in Rosenheim, mein erstes Jahr hier und habe mich super eingelebt, schöne Region und auch vom Verein, von den Vereinskollegen und so weiter, alles super eingelebt. Ja, ich bin 31 Jahre alt, wie schon gesagt, Verteidiger und auch, wie du schon erwähnt hast, Heimatverein, die Krefelder Pinguine oder der Krefelder e.V. Da kommt auch meine Familie her, da bin ich geboren und ist natürlich die Heimat für mich. Jetzt etwas weiter weg in Bayern, dennoch fühle ich mich sehr, sehr wohl hier und kurz mich vorgestellt. Ich bin gerne in der Natur draußen, in meiner Freizeit und fotografiere gerne.
Dazu kommen wir dann auch noch. Wir gehen in unser erstes Drittel und das heißt immer nachgekartelt. Da besprechen wir das letzte Wochenende, Pascal. 4 Punkte aus den beiden Spielen in Selb und gegen Kassel. Zufrieden?
Ja, rundum auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, wir hatten natürlich einen sehr, sehr starken Auftritt hier zu Hause gegen Kassel am Sonntag. Natürlich sehr, sehr wichtige 3 Punkte eingefahren für uns. Bisschen ärgerlich natürlich in Selb, wenn man bis kurz vor Schluss 1-0 führt, dass man dann noch eine Penalty-Niederlage hinnehmen muss. Aber ja, natürlich mit 4 Punkten können wir gut leben, besonders wenn man Kassel als Gegner unter anderem hat. Aber natürlich ärgert uns das am Freitag ein bisschen, dass wir 2 Punkte liegen lassen haben. Und ja, da können wir uns natürlich dennoch verbessern.
Marinus, du hast über das Spiel in Selb in den OVB-Heimatzeitungen geschrieben. Wie urteilst du über die Partie?
Ja, ich glaube, man kann sagen, es waren 2 verschenkte Punkte am Ende. Wenn es lange 0-0 steht, ist das erste Tor oft das Entscheidende. Das haben wir gemacht und dann ist man vielleicht ein bisschen zu passiv geworden, hat dieses Gegentor noch schlucken müssen. Am Ende wären die 3 Punkte, wenn man den Sieg dann am Sonntag auch noch mitnimmt, sehr wichtig gewesen. Wäre ein super Wochenende gewesen. Am Ende muss man zufrieden sein, dass man einen hat, aber das ist natürlich zu wenig.
Ja, schade. Aber es war ein tolles Spiel und die beiden Trainer waren begeistert. Jari Pasanen bei der Pressekonferenz, hören wir doch mal rein.
Letzter Drittel, da waren wir ein bisschen nervös. Nach dem Tor dann ein bisschen Nervosität kam, zu viele Icings, bisschen zu viel dann Raum gelassen für Greg seine Mannschaft und dann natürlich zum Schluss, das war bitter, das Tor.
Ja, das war natürlich die Zusammenfassung über den verlorenen Sieg, aber es war ein tolles Spiel eigentlich von beiden Seiten.
Ja, ich glaube, wir haben hart umkämpftes Spiel gesehen. Beide Mannschaften wollten sehr, sehr, sehr gut defensiv spielen, was natürlich auch das entsprochen hat, dass lange 0-0 stand. Und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viele Chancen kreiert. Wir haben auch einige gute Chancen gehabt. Leider konnten wir diese nicht nutzen vorher. Und dann, wie schon angesprochen, dann das ärgerliche Gegentor, sage ich mal, vor Schluss. Selbst in der Overtime, glaube ich, hatten wir einige Chancen, die wir leider nicht verwerten konnten, wo wir genug Möglichkeiten hatten. Und ja, im Penaltyschießen natürlich, wenn der Gegner ja 3 Tore macht, ist es ganz schwer dann zu gewinnen. Ich glaube, wie gesagt, wir hatten auch 2 Tore gemacht. Sollte eigentlich reichen dann, um Penaltysieg einzufahren, aber ja, ist uns nicht geglückt und wie gesagt, daraus müssen wir lernen und umso wichtiger, dass wir am Sonntag ja gewonnen haben.
Du sprichst die Penaltys an, völlig ungewohnt, normal ist ja der Torwart da schon ein bisschen im Vorteil, völlig ungewohnt, dass die ersten 5 Penaltys drin sind.
Ja, auf jeden Fall, also es kommt nicht so häufig vor, ich glaube, ja, wie ich schon angesprochen habe, normal sollten 2 Penaltys, wenn man 2 trifft, schon reichen für einen Sieg. Leider am Freitag nicht gegen Selb, aber Wie gesagt, sehr, sehr, sehr starke Schützen auf beiden Seiten und ja, da müssen wir, wie gesagt, ein bisschen draus lernen aus der Partie, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, zwei sehr gute Spiele gemacht am Wochenende.
Ja, ihr seid mit 3 Auswärtsniederlagen am Stück nach Selb gefahren. Ist natürlich vielleicht ein bisschen das fehlende Selbstvertrauen dann auch dabei. Habt ihr denn irgendwas verändert vor dem Spiel?
Ja, gar nicht so viel. Ich glaube, wie ich schon angesprochen habe, wir wollen einfach defensiv sehr, sehr gut stehen, eben weil Selb auch ja, ein bisschen Aufwind natürlich hatte. Die hatten Spiele davor gewonnen. Und ja, natürlich nie einfach, dann gegen so einen Gegner mit viel Selbstvertrauen zu spielen. Und ja, da haben wir uns natürlich top vorbereitet die ganze Woche. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr gute Trainingswoche auch. Natürlich passt man sich hier und da immer mal mit taktischen Veränderungen auch an den Gegner an. Aber ja, im Endeffekt kommt es darauf an, wie man das eigene Spiel durchzieht und ja, die eigenen Spielsysteme, sage ich mal, im Spiel dem Gegner, sage ich mal, aufdrückt und durchzieht. Und ja, das ist uns, glaube ich, über weite Strecken auch sehr, sehr gut gelungen. Leider konnten wir es halt nicht in mehr Tore umwandeln. Und ja, wenn es 1-0, sage ich mal, steht oder mit einem Torunterschied, geht es im Hockey dann manchmal ganz schnell, dass man den Ausgleich dann auch vor Schluss noch hinnehmen muss. Und ja, wie gesagt, dann ist es so gekommen.
Es war das 1-0 und ja, man hatte immer das Gefühl, okay, die Stabels haben das Spiel im Griff. Natürlich kommt der Gegner dann, muss irgendwas verändern, logisch. Aber es hat ein bisschen so ausgeschaut, ihr lehnt euch ein bisschen zurück und geht es nicht mehr drauf, dass ihr vielleicht das Zweite macht. War das ein bisschen Fehler in der Anschauung oder?
Ja, kann natürlich gut sein. Ich meine, man macht es natürlich nicht bewusst, dass man sagt, okay, man lehnt sich jetzt zurück, man führt 1-0. Also dafür ist Hockey einfach viel zu schneller Sport. Aber wie du schon natürlich ansprichst, ja, der Gegner zu Hause, Heimspiel, ein Torunterschied nur, da kommt natürlich nochmal eine Welle dann auf einen zu, sage ich mal. Die werfen alles nach vorne, riskieren natürlich auch mehr nach vorne dann in die Offensive. Und ja, wie gesagt, dann wird man natürlich schon mal vielleicht ein bisschen mehr hinten reingedrückt, als es vielleicht ja, die 40, 50 Minuten davor war. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, rundherum standen wir schon gut, aber ist natürlich ärgerlich, dass wir das Gegentor noch bekommen haben.
Marinus, ich habe die Hände schon hochgerissen am Laptop. Was macht denn CJ Stretch da 6-7 Sekunden Verschluss?
Ja, er versucht irgendwie zu zaubern. Also er hat da 6 Sekunden vor Ende der Verlängerung den Between-the-Legs-Schuss probiert, also mit dem Schläger zwischen den Beinen. Ich habe es dann in meinem Nachbericht ein bisschen kritisiert. Für mich ist es vielleicht vor allem als Kapitän das falsche Zeichen an die Mannschaft, in so einer wichtigen Situation sowas zu versuchen, anstatt den einfachen vielleicht Rückhandschuss zu nehmen oder irgendwie anders versuchen, die Scheibe aufs Tor zu bringen. Deswegen für mich in der Situation falsch und das muss ich ihm auch vorwerfen. Für mich als Fan ist es einfach unverständlich.
Wie hast du es gesehen, Pascal? Hat er die Scheibe ein bisschen zu weit hinten gehabt und musste das so probieren? Oder ja, hast du auch schon die Hände hochgerissen, weil du dachtest, okay, CJ, der macht ihn?
Ja, natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass es so kurz vor Schluss dann noch zum Tor geführt hätte für uns. Aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe von der Bank, ich habe es jetzt nicht nochmal in der Nachbetrachtung auf dem Video gesehen, aber so wie ich es jetzt im Live-Moment gesehen habe, war er, glaube ich, schon ein bisschen zu weit drüben mit der Rückhand, dass der Torwart da die Ecke zugemacht hat und ja, im Eishockey muss man so schnell die Entscheidung treffen von Millisekunden vorm Tor, was man jetzt, sag ich mal, für einen Move macht. Und ich kann mir jetzt nur vorstellen, so wie ich es gesehen habe von der Bank, dass er auch gesehen hat, er war mit der Rückhand schon so weit drüben, dass der Winkel zu knapp war, der Torwart da war und er halt was probieren wollte, dass es halt ja, auf die andere freie Ecke halt geht. Leider ist es ihm ja nicht geglückt und somit ging es ins Penaltyschießen dann.
Ja, vielen Leuten hat das Spiel gefallen in Selb. Die Trainer waren begeistert, auch der Trainer der selber, Craig Stroy. Einige selber Zuschauer wohl nicht. Damit sind die Coaches in der Pressekonferenz konfrontiert worden. Und Jari Pasanen hat dann Folgendes gesagt.
Als Trainer Sichtpunkt ein Top-Spiel, beide Mannschaften. Was ich da taktisch gesehen habe von beiden Mannschaften, absolut top. Aber ich weiß nicht, was die Leute sehen wollen. Ich verstehe das schon, dass man Torszenen und Tore sehen will. Aber das war Geschwindigkeit, da war Kampf, das war gute Unterzahl, taktisch Top-Leistung, Top-Torhüterleistung. Ich weiß nicht, was man sehen will. Vielleicht sollte man was anderes gucken, Tischtennis oder was weiß ich. Aber fürs Eishockeyspiel war absolut Top-Eishockeyspiel für DL2-Niveau.
Ja, Thomas, diese Aussage mit dem Tischtennis ist im Fanforum auch diskutiert worden. Was ist denn deine Meinung dazu?
Zum einen, dass Tischtennis auch eine sehr spannende Sportart ist, hat man bei den Olympischen Spielen gesehen. Aber es ist natürlich auch so, dass man, ja, ich weiß nicht, wo da der Unmut herkommt. Und da ist, glaube ich, ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht worden. Und wenn beide Trainer, ausgewiesene Experten, sagen, dass das ein Top-Spiel war, dann glaube ich, sollte man auch diese Expertenmeinung gelten lassen und nicht irgendwie versuchen, da irgendwas reinzubringen, was ja nicht gestimmt hat. Das war ein sehr tolles Spiel. Und wie der Jari auch gesagt hat, also taktisch, du hast es auch gesagt, er war top vorbereitet. Und genau das erwartet man in der DL. Und der Gegner ist halt auch top vorbereitet. Und dann kommt halt einmal nicht ein 6:6 raus, sondern ein 1:1 und dann Penalty schießen. Und ja, von dem her darf auch so eine Aussage gerne mal sein. Sie darf auch gerne diskutiert werden und wir als Journalisten hören sie natürlich auch gerne.
Ja, zum Haar in der Suppe kommen wir gleich noch, denn wir sprechen natürlich noch über den 3:2-Erfolg der Star Wars gegen Kassel im Heimspiel. Pascal, wie hast du das Spiel denn miterlebt?
Ja, ich glaube, wir haben natürlich erstmal einen sehr, sehr starken Gegner erwartet. Also Kassel ist wie in den letzten Jahren auch ja, wieder top aufgestellt. Wir wussten natürlich, dass sie sehr, sehr hart vorchecken werden und ja, uns unter Druck setzen werden. Wir werden wenig Zeit haben mit der Scheibe und ja, ich sag mal, die Chancen, die wir haben, sollten wir nutzen. Ich glaube, wir haben ja eigentlich von Beginn an, lässt man den ersten Wechsel so ein bisschen raus. Das ist natürlich super ärgerlich, wenn du ja in der ersten Minute zu Hause direkt das Gegentor kriegst gegen Kassel, wo du dir eigentlich sehr, sehr viel vornimmst. Wie in jedem Spiel dann. Aber ich glaube, das haben wir auch gut abgeschüttelt. So einen ja, kleinen Rückschlag, sage ich mal, muss man auch erstmal, ja, sage ich mal, so hinnehmen und dann auch wieder so umsetzen, wie wir es danach dann gespielt haben. Ich glaube, wir haben ja eigentlich über die ja, fast 60 Minuten dann eigentlich eine gute Leistung gezeigt zu Hause. Wir haben auch viele Chancen, sage ich mal, kreiert. Natürlich kann man nicht alles verhindern gegen Kassel. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben zur richtigen Zeit dann im letzten Drittel dann auch die Tore gemacht und ja, am Ende war es einfach ja, purer Kampf und Wille dann auch, dass wir das Ergebnis dann über die Zeit gespielt haben.
Marinus, warum haben die Star Wars gewonnen?
Ja, ich denke ganz einfach, sie haben sich an den Gameplan gehalten, sie haben hinten gut verteidigt und vorne die Chancen reingemacht. Was sie vorher oft nicht geschafft haben, haben sie diesmal gut umgesetzt. Kassel hat dann ihr Übriges getan mit den vielen Strafzeiten vor allem, aber das ist eigentlich ganz einfach.
Wenn es immer so einfach wäre. aber es war ein Spiel, wo ihr Nackenschläge überwinden musstet. Du hast es angesprochen, das schnelle Gegentor zum 0:1. Dann seid ihr wieder drin im Spiel, dann gibt es ein Powerplay-Gegentor zum 1:2. Ihr geht ins letzte Drittelreihe und habt zum ersten Mal im letzten Drittel ein Spiel umgebogen in dieser Saison. Gegen einen Aufstiegsfavoriten, gegen einen tollen Torhüter, Brandon Maxwell. Was war denn dann letztlich so entscheidend? Und man sieht ja, dass die Moral in der Mannschaft richtig gut ist.
Ja, also ich glaube, wir haben einen super Zusammenhalt in der Truppe auch. Und natürlich klappt es mal besser und mal nicht so gut. Also ich glaube, über die ganze Saison wird man nicht immer, immer das Positive oder nicht immer wird es uns so gelingen, wie es jetzt vielleicht am Sonntag gelungen ist. Aber wir versuchen natürlich alles, dass wir ja möglichst viele Spiele so gestalten können, wie es am Sonntag dann der Fall war und auch nach vielen oder nach einigen Rückschlägen ja einfach auch stark zurückkommen und immer an uns glauben bis zum Ende. Ich glaube, wie gesagt, natürlich gehst du ins letzte Drittel dann mit einem Rückstand rein und willst ja zu Hause gegen Kassel natürlich die 3 Punkte da halten, egal gegen wen du spielst. Und so haben wir natürlich schon ja eigentlich das dritte Drittel dann auch gestartet, haben relativ, glaube ich, zeitig dann auch den Ausgleich gemacht und ja, konnten es dann noch sag ich mal so drehen, die Partie für uns dann. Und klar, wenn du dann noch eine 5-3 Überzahl hast, willst du natürlich eher noch ein Tor machen, damit es vielleicht noch mal ein bisschen komfortabler wird. Ist uns in der Situation nicht gelungen und somit ja, blieb es bis zur letzten Sekunde spannend dann.
Wir hören auch noch mal rein, was der Coach gesagt hat.
Was ich hervorheben muss, ist die komplette Mannschaftsleistung im letzten Drittel. Da habe ich schon ein bisschen gesehen, dass die Energie verschwindet im zweiten Drittel. Dann war Gott sei Dank Drittelpause und dann schnelles Tor und dann haben die Jungs richtig gut gespielt.
Die Energie, was war denn im Pausengetränk? Oder war es das 2:2, das euch die Energie zurückgegeben hat?
Ja, natürlich gibt die Pause dir ein bisschen Energie zurück, aber ich meine, wenn du eine Reise nach Selb hast am Freitag, da ein langes Spiel, sage ich mal, ein sehr, sehr intensives Spiel hast und dann am Sonntag noch ein Heimspiel gegen Kassel auch bestreitest, das natürlich auch wieder ein sehr, sehr intensives Spiel ist, ist natürlich klar, dass ja so ein bisschen die Kräfte schwinden, aber ich glaube, das ist auf beiden Seiten der Fall. Und da geht es dann auch speziell dann im letzten Drittel auch ja, natürlich über Wille und Zusammenhalt der Mannschaft. Und wie wir auch schon vorher angesprochen haben, ist natürlich, wenn du dann ein schnelleres Tor machst zum Ausgleich, kommt natürlich das Selbstvertrauen natürlich noch ein bisschen mehr durch, als wenn du dann ja, dem Rückstand dann noch länger, sage ich mal, hinterherläufst. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, wenn es ja, zum Ende des Spiels geht. Und das hat uns natürlich schon gut getan.
Es geht über Wille. Schön wär's, aber er wird wohl noch kommen, denke ich mal.
Ja, jetzt kommt also Aufstiegsfavorit mit Kassel, herausragende Stimme. Wir haben Hunter Garland, den Goldhelm, bester Scorer der Liga, Yannick Valenti zum Beispiel, der letztes Jahr enorm gescored hat. Wie bereitest du dich als Verteidiger auf solche Stürmer vor?
Ja, ich glaube gar nicht speziell. Also klar, man sollte schon wissen, wer, sage ich mal, auf der anderen Seite auf dem Eis steht und gegen wen man so ein bisschen ja, in Situationen verwickelt sein kann. Natürlich auch speziell vielleicht die Special Teams, Vorbereitung vorher, was haben die Gegner oder die speziellen Spieler vielleicht für Vorlieben oder von wo machen die Tore oder sowas. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es halt auch wirklich darum, wie man sein eigenes Spiel dann durchbringt. Also ich versuche mich gar nicht so häufig dann mit dem Gegner im reinsten Detail zu beschäftigen. Klar, so einen kleinen Überblick sollte man schon haben, aber ansonsten versucht man eigentlich sein Spiel und seine Stärken durchzubringen.
Und so war es dann letztlich auch im Spiel.
Ja.
Kassels Trainer Todd Woodcroft hat davon gesprochen, dass sie das Spiel selbst hergeschenkt haben und hat da die vielen Strafzeiten im Schlussdrittel angesprochen. Aber die Star Wars, die haben ja die gar nicht so genutzt, Marinus. Kein Powerplay-Tor.
Ja, man muss aber dazu sagen, natürlich der zweite Treffer, glaube ich, war es. Oder der dritte? Der dritte ist kurz nach dem Powerplay gefallen, ja, genau. Von Stefan Reiter. Also so gesehen hat man es schon genutzt. Aber wie unser Gast auch schon angesprochen hat, man hätte vor allem die 5-3 Überzahl natürlich auch noch nutzen können. Bezogen auf können, müssen, Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da wissen die Star Wars selbst auch, dass es da noch Verbesserungspotenzial gibt.
Hat auch Jari Pasanen gesagt. Er hatte seine Meinung auch zum Überzahlspiel.
Ja, also es ist die einzige Sorge gegen sicherlich Überzahl. Da bewegen wir die Scheibe nicht schnell genug, kreieren nicht genug Schüsse. Viele Fehlpässe. Ich weiß nicht, ob es Angst vorm Versagen ist oder was, aber.
Was ist es? Das ist geil.
Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt kein Powerplay, aber natürlich bin ich mit den Jungs auch in den Meetings zusammen. Und ich glaube dann, wie gesagt, wir sind schon eingespielt, aber natürlich Powerplay kommt viel auf die Details an und auch auf die Spielzüge oder wo die anderen Mitspieler stehen. Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen und ein paar Sachen einfach besser abstimmen, dass die Jungs, die beim Powerplay auf dem Eis stehen, auch ja, genau, sei es die Laufwege oder in der Zone dann, dass man einfach ja, den Mitspieler besser in Abschlussmöglichkeiten reinbringt, dass wir noch klarere Schüsse haben. Und man hat es natürlich jetzt gegen Kassel auch gesehen, obwohl es jetzt vielleicht auf der Uhr kein Powerplay-Tor war. Ja, dass es im Powerplay auch nicht immer die schönen Tore sind. Ne? Also Schüsse zum Tor so häufig, sage ich mal, wie möglich es geht und dann durch Rebounds und Nachschüsse einfach nachsetzen, die Tore fallen. Und ich glaube, das sieht man auch in jeder Liga im Moment, dass es immer mehr halt diese dreckigen Tore einfach sind. Klar, es ist schön auch speziell für Fans irgendwelche super Spielzüge zu sehen und es wird auch immer mal wieder vorkommen, aber natürlich im Powerplay geht das auch nicht immer und ja, da müssen die Jungs einfach ja auch ein paar mehr Schüsse einfach zum Tor bringen und von da kann immer ein bisschen Chaos kreiert werden.
Müssen wir fast gerade nichts mehr hinzufügen, Marinus.
Nö, war eigentlich alles, aber, was man bemängeln kann.
Aber dann reden wir kurz, was besser geworden ist im Gegensatz zum letzten Jahr. Das ist nämlich unser Zahlspiel und da bist du natürlich auch maßgeblich daran beteiligt. Was ist denn so das? Ja, diese drei Eigenschaften vielleicht, die man braucht, um ein gutes Unterzahlspiel zu haben.
Ja, ich glaube, zunächst mal im Gegensatz zu letztem Jahr haben die Jungs, glaube ich, oder die Trainer ein bisschen was verändert, auch was so ein bisschen taktisch angeht in Unterzahl. Und ja, wie ihr schon angesprochen habt, natürlich bin ich auch für Unterzahl jetzt zuständig. Und ja, also natürlich kommt es auch in Unterzahl immer darauf an, gut mit dem Schläger zu arbeiten, die Pass- und Schusswege vom Gegner wegzunehmen. Natürlich, wenn es geht, schon wenn man die Scheibe rausschießt, natürlich dort Druck zu machen, dass der Gegner eigentlich schon nicht klar in die Zone reinkommt. Und ja, wenn es dann passiert, dass die Gegner in der eigenen Zone sind, natürlich so viel Druck machen wie möglich. Natürlich geht es nicht immer. Ich meine, der Gegner ist mit einem Mann mehr auf dem Eis. Irgendjemand wird immer mal frei sein. Aber ich meine, da sollte man schon so aggressiv wie möglich spielen. Und ja, und wenn einer frei zum Schuss kommt, dann kommt es natürlich auch auf ja, die Bereitschaft an, Schüsse zu blocken dann. Hm.
Ja, wenn es im Powerplay noch nicht ganz klappt, aber immerhin klappt es gegen die Huskies. Gegen Kassel schauen die Star Wars meistens gut aus, war letzte Saison schon so. Ich habe es dann bei der Pressekonferenz mal nachgefragt, warum das so ist. Und das hat der Jari Pausanen geantwortet.
Es ist, du musst gut spielen, um zu punkten. Und das ist uns gut gelungen. Und ja, dann brauchen wir selber das Spiel nicht machen, weil die gegnerische Mannschaft macht das Spiel schon. Und dann es ist viel reagieren. Ich glaube, die Scheibenverhältnisse waren sicherlich 60-40, vielleicht sogar 65-35, weiß ich nicht. Aber uns liegt auch, einfach zu reagieren. Und wenn wir agieren müssen, wie bei jetzt beim Überzahlsituation, da haben wir unsere Problemchen noch. Wenn wir reagieren müssen, da sind wir noch dick besser.
Ja, ist es denn so? Könnt ihr besser reagieren als agieren?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir haben ja durch unsere taktischen Systeme, sage ich mal, schon eher einen ja, defensiveren Spielstil, sage ich mal. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die auf Teufel komm raus vorne reinrennt und nur Druck ausüben will. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, was auch das taktische System einfach vorgibt, viel Arbeit für die Defensive, sage ich mal. Wir wollen gut stehen. Und wenn es sein muss, ja, mit 5 Mann gefühlt hinten, ja, ich will nicht sagen Mauern, schon agieren, aber natürlich erstmal Priorität Nummer 1 die Defensive gut halten, und das ist das auch, was vom Trainerteam ja vorgegeben wird und was jeder Spieler ja versucht erstmal grundsätzlich ja, perfekt kann man nicht sagen, aber bestmöglich umzusetzen, und ja, dass wir dann unsere Offensive sozusagen aus der Defensive ja, kreieren. Und da kann man natürlich schon sagen, dass es natürlich dann eher ein bisschen aus der Defensive kommt, als natürlich direkt das Spiel aus der Offensive zu machen.
Hm. Schließen wir das Wochenende mit einem Thema ab. Marinos, was war denn für dich das Tor des Wochenendes?
Ja, also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich würde jetzt einfach mal das Tor in Selb nehmen, weil es schön rausgespielt wurde vom CJ Stretch und vom Lukas Laub. Was war es denn für dich?
Ich habe gemeint, dass du natürlich das 3-2, den 3-2-Siegtreffer nimmst, aber für mich das Tor des Wochenendes ist nach dem Spiel passiert.
Ja.
Pascal Ceresen mit Nachwuchs auf Torjagd vor der Mangfallkurve und eifrig bejubelt, als der Puck dann die Linie überschritten hat.
Ja, das war natürlich super Gefühl. Also natürlich wusste ich es vorher auch nicht, dass da alle so hinfiebern auf den Moment. Aber ja, wie gesagt, der Sohnemann wollte unbedingt den Schläger mit aufs Eis nehmen. Und ja, den hatten wir dann mit in die Halle gebracht zum Spielen. Natürlich auch super, dass es geklappt hat mit der Ehrenrunde und dem Sieg an dem Tag. Und ja, natürlich für ihn auch ein super Gefühl und hat sich natürlich mega gefreut. Und ja, natürlich zu Hause will er das Video dann doch, was so aufgenommen wurde, dann doch des Öfteren mal sehen. Okay. Und ja, ich glaube, ihm hat es richtig Spaß gemacht, und das ist echt toll.
Wie alt ist er denn?
Er ist jetzt gerade 2 geworden.
Okay, und wann bekommt er die ersten Schlittschuhe?
Ja, ist in Planung, sagen wir mal. Nein, aber wie gesagt, ich versuche natürlich immer mal öfter so ein bisschen ans Hockey anzuleiten. Und ja, wenn man mal zu Hause irgendwie auf der Straße oder sonst so, wie gesagt, ein bisschen mit dem Schläger hantiert, das klappt jetzt auch immer besser. Und ja, natürlich versucht man das dem Sohnemann so ein bisschen dann auf den Weg zu geben, aber Mal gucken, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt dann.
Ja, aber ganz ein toller Moment.
Ja, auf jeden Fall für mich auch.
Ja, und damit sind wir natürlich schon ein bisschen persönlich geworden und das tun wir jetzt erst recht in unserem zweiten Drittel. Das heißt Menschenskind und dreht sich ganz und gar um unseren Gast, Pascal Ceresen. Zu Beginn gibt es unsere 60 Sekunden, Pascal. Das sind ein paar Sätze, die du uns vervollständigen sollst. Mal schauen, wie viele das wir zusammenbringen. Bist du bereit?
Ja.
Marinus, du nimmst die Zeit.
Ich bin bereit. Und los.
Wenn ich mich entspannen will, dann?
Gehe ich mit den Hunden raus.
Mein schönster Urlaubsort war?
Die Dolomiten.
Außer Eishockey betreibe ich noch diesen Sport?
Ab und zu Fußball.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, dann?
War zurzeit Fotograf wahrscheinlich.
Meine erste Eishockey-Erinnerung war?
Als Fan oder als Spieler?
Egal, erste Erinnerung?
Ja, erste Spiele in Krefeld zuschauen. Ja.
Der beste Spieler, mit dem ich je gespielt habe, ist?
Ja, wahrscheinlich Christian Erf.
Auf der Fahrt zum Spiel mache ich?
Ganz ruhig.
Okay, mein Ritual vor dem Spiel ist?
So entspannt wie möglich zu sein.
In der Kabine sitze ich neben?
Dominik Tiffels.
Wir reden dann meistens über?
Oh, Vergangenheit und familiäre Sachen.
Mit dem bayerischen Dialekt?
Noch nicht, aber wird besser.
Nächste Frage wäre dann gewesen, wenn Max Vollmeier normal spricht, dann?
Ja, dann klingt es komisch für ihn, aber für mich besser zu verstehen.
Den Familienmenschen haben wir ja schon kurz angerissen. Wie ist denn der Papa Pascal?
Ja, ich glaube, ein ganz ruhiger Typ, also ja, gar nicht so wild drauf. Also ich ja, genieße es einfach, mit der Familie Zeit zu verbringen, neben dem Hockey. Natürlich ist man unter der Saison viel im Training und Spielen und Busreisen eingespannt, aber ja, die Zeit, die, sage ich mal, uns als Familie ja, bleibt, versuchen wir bestmöglich zu nutzen. Und ja, ich hatte es natürlich auch schon ein bisschen angesprochen, wir sind ja, als Familie sehr, sehr gerne draußen und wir haben auch zwei Hunde zu Hause. Ja. Von daher werden wir...
Welche Rasse?
Ein Labrador und ein Australian Shepherd.
Okay.
Ja, und da versuchen wir eigentlich die zwei immer so häufig wie möglich mitzunehmen. Und ja, natürlich hier in Rosenheim bietet sich natürlich ein paar Wanderungen auch an, unter der Woche mal. Und natürlich keine super, super anstrengenden Sachen, aber schon, dass man ja ein bisschen was von der Region natürlich auch sieht. Und ja, da versuchen wir natürlich so viel wie möglich mit der Familie dann auch ja, schöne Sachen zu erleben dann. Hm.
Von wem holst du dir da die Tipps, wo es hingehen kann?
Ja, gut, wir haben schon ein paar ortsansässige Leute und ja, ich glaube, der Shane ist ja auch immer ein bisschen sportlich aktiv.
Shane kennt sich aus
inzwischen. Der Bergfix.
Und ja, da kann man natürlich schon die ein oder anderen Sachen mal austauschen. Ja.
Lucky Laub hat auch Berggeheimtipps.
Genau, ja, er ist ja auch von hier, von daher, wie gesagt, die Jungs, die jetzt hier ansässig sind, kennen sich ja schon ein bisschen aus mit der Bergwelt.
Ja, kommen wir zu einem anderen privaten Thema. Und da hat unser Sportchef Berli Ziegler eine Fachfrage an dich.
Servus Pascal. Du als ambitionierter Naturfotograf hast doch bestimmt schon mal ein besonderes Erlebnis beim Fotografieren gehabt. Erzähl uns mal davon und welchen Tipp, also außer früh aufstehen, hast du für einen Sportfotografen, der am Chiemsee mal einen traumhaften Sonnenaufgang fotografieren will. Danke für deine Tipps und noch eine schöne Zeit.
Ja, natürlich gibt es in der Fotografie schon einige tolle Momente, die ich erlebt habe, sei es auf Reisen, aber auch natürlich auch in der näheren Umgebung. Also klar sind so die Sonnenauf- und Untergänge natürlich immer irgendwie das Highlight des Tages. Aber was ich so über die letzten Jahre einfach auch immer versucht habe zu verbessern oder ja, mich einfach so ein bisschen mehr für interessiert habe, ist natürlich das Wetter. Also ganz am Anfang von meiner Fotografie, ja, will ich nicht sagen, habe ich so die Spots irgendwie so abgeklappert, aber was man halt so am Anfang macht, man probiert viel aus, was ist so das Thema, was einen interessiert und sowas. Und ja, für mich ist einfach am Ende dann die Natur- und Landschaftsfotografie hat sich so rauskristallisiert für mich, dass es das ja, spannendste Thema ist für mich. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das Thema, was sich so jetzt über die letzten Jahre immer wieder wichtiger geworden ist für mich, ist natürlich das Wetter. Das spielt einfach ja, eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Foto. Ich meine, man kann an einem guten Spot sein, aber wenn das Licht und die Wetterverhältnisse nicht stimmen, dann ja, ist es nicht kein vollendetes Bild für mich. Und ja, das ist so das Thema geworden, wofür ich mich in den letzten Jahren ja immer mehr interessiert habe und was ich auch eben empfehlen kann, der fotografieren geht, weil ich meine, man sollte schon wissen, wann sage ich mal, die Himmelsröte morgens oder abends auftritt, welche Wolken, sage ich mal, dafür da sein müssen oder welche Bedingungen für Nebel sein müssen, was natürlich auch nicht immer so einfach ist und nicht immer eine Erfolgsquote von 100% hat, aber ich meine, das gehört auch dazu, wie im Sport auch Rückschläge zu erleiden und mal kein Bild, sage ich mal, zu bekommen, aber für mich ist es einfach ein super Ausgleich neben dem Sport draußen zu sein, auch wenn es manchmal von den Uhrzeiten, besonders im Sommer, nicht ganz so einfach immer ist, aus dem Bett sich zu quälen, sage ich mal. Aber ich meine, wenn man draußen ist und ja, was erleben kann, dann ist es für mich einfach super, auch entspannt dann mit der Fotografie vor Ort dann die verschiedenen Blickwinkel einzufangen. Mhm. Und ja, das versuche ich natürlich in der Saison auch ab und zu immer, wie es die Zeit zulässt, ja, weiterzumachen oder wenn mal hier und da ein Tag frei ist, dann mal irgendwo hinzufahren.
Jetzt kommt ja so gerade die schöne Zeit, oder? Wenn man ein bisschen am Berg oder in den Wäldern ist, der Tau noch ein bisschen drauf ist oder der Nebel schon noch aufkommt und irgendwo so die Sonnenstrahlen durchspitzen. Ich glaube, das sind so die Bilder, die du, glaube ich, ganz gern hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das spricht natürlich an. Jetzt die Herbstzeit ist ja eine sehr, sehr spannende Zeit auch für uns oder für die Fotografen halt, ne? Ich meine, wenn die Bäume und das Laub sich färben und ja, die paar Nebelstimmungen noch vor den Bergen liegen, das ist natürlich was ganz Besonderes. Natürlich muss man für mich ein bisschen Glück haben, dass es genau an den freien Tagen auch ist, ja, dass die Bedingungen stimmen, aber ja, wie gesagt, ich war jetzt auch schon die letzten Tage ein bisschen in den Bergen unterwegs und habe versucht, die Herbststimmung einzufangen und es ist natürlich einfach ein super Farbenspiel, wenn die Sonne draußen ist und ja, mit den gefärbten Bäumen und den Bergen im Hintergrund, das bin ich nicht von zu Hause gewohnt und versuche ich natürlich hier ja, bestmöglich einzufangen.
Gibt es dann da auch einen Kalender mit Bildern aus Rosenheim dann von dir?
Ja, ich denke schon, aus der Region werden dieses Jahr, oder ich hoffe, dass ich doch einen machen kann für nächstes Jahr dann
auch. Du hast ja schon immer wieder Kalender gemacht,
gell? Genau, ja, die natürlich jetzt durch.
Für einen guten Zweck dann, glaube ich, irgendwie.
Oder? Ja, auch unter anderem, wir hatten natürlich die Hochwasserkatastrophe, sage ich mal, in Erfstadt. Da war noch zu meiner Kölner Zeit, da habe ich Bilder oder Kalender vertrieben für den guten Zweck dann. Aber auch klar für die Familie mache ich das immer und ja, für Interessierte, die vielleicht Lust auf meine Bilder haben, versuche ich dann jährlich immer einen Kalender zu machen, dann von, ja, was heißt, meinen besten Aufnahmen, aber schon Aufnahmen, die mir super gefallen und auch dann zu den Jahreszeiten passen dann.
Können wir ja gerne in unserer OVB-Printausgabe die schönsten Bilder von Pascal Seriesen veröffentlichen.
Ja, ja, ich sende euch mal gerne welche zu.
Können wir eine Serie
oder eine Story draus machen, ja.
Ja, dann kommen wir jetzt aber weg vom Fotografieren und kommen zu deinem eigentlichen Beruf oder weshalb du eigentlich in Rosenheim bist. Das Eishockey spielen, schauen aber erstmal zurück auf deine Anfänge. Du kommst aus Krefeld, du hast natürlich dann auch in Krefeld angefangen. Wie sind denn die Erinnerungen zurück? Wie waren deine Anfänge?
Ja, ich habe zunächst erstmal relativ spät angefangen. Also die meisten so aus meinem, oder die meisten Mitspieler fangen ja irgendwie schon ganz klein an, sei es mit der Laufschule oder stehen schon irgendwie mit 4 in der Mannschaft oder mit 4, 5 Jahren bei den Bambinis. Ich bin erst mit 10 Jahren dazu gestoßen, also ich habe relativ spät angefangen. Ich habe irgendwie an Sportarten auch alles durchprobiert, was es irgendwie ging, über Fußball, Leichtathletik und bin dann irgendwie beim Inline-Hockey hängen geblieben, was natürlich schon ähnlich ist vom Hockey, aber dann Kufen und Rollen dann doch nochmal einen Unterschied geben. Und genau, ich bin dann damals, der Marcel Nöbels, der spielt, der kommt ja auch aus Krefeld. Und ja, mit ihm habe ich dann Inline-Hockey gespielt, er hatte aber schon parallel dann Eishockey gespielt und hat dann irgendwann mal gesagt, komm nochmal mit zum Hockey gefühlt. Dann habe ich in einem Sommer so ein bisschen Crashkurs Schlittschuhlaufen gemacht. Und ja, bin dann da im August das erste Mal aufgelaufen und ja, mir hat es einfach so viel Spaß gemacht und ich glaube, ich war natürlich dann durch das Inline-Hockey schon so ein bisschen mit dem Hockey allgemein vertraut, was mir natürlich geholfen hat. Und so konnte ich mich dann auch ja, in die erste Mannschaft, sage ich mal, dann von den damaligen Kleinschülern halt spielen. Und ja, dann ging es rasant, sage ich mal, vorwärts dann.
Warst du damals schon so groß oder wann hast denn du den Schub gemacht? Du bist 1,96?
Genau, 1,96 jetzt. Ich war schon relativ groß immer, aber sehr, sehr schlank. Ich sag mal, die Masse und die Muskeln, sage ich mal, kamen dann erst so ein bisschen später. Also ich war eher so ein schlaksiger Typ, sage ich mal. Aber das hat mir natürlich dann zum älteren, oder was heißt älteren, einfach zum fortgeschrittenen Alter dann und auch Richtung Profizeit gut getan, dass ich da nochmal zulegen konnte. Dann.
Probleme mal gehabt mit dem Wachstum? Wachstumsvogel oder
so? Nee, so weit nicht, Gott sei Dank. Okay, ja.
Gott sei Dank, ja. Einer der wenigen.
Ja.
Du bist bei den Schülern, bist dann nach Düsseldorf gewechselt. Ist ja eigentlich eine Rivalität, oder?
Genau, ja. Es sind ja irgendwie alles die NRW-Teams, ne? Das kann man ja alles als Derbys dann sagen. Die Zeit damals war so, dass so irgendwie kristallisiert sich ja schon so ein bisschen raus, wer so, ja, was heißt die Top-Spieler der Mannschaft sind, aber viele Jungs sind in dem Alter dann nach Berlin oder Mannheim auf die Internate gegangen und ich will nicht sagen, ich war so der Einzige, der dann irgendwie seine Schule an dem Ort weitermachen wollte, wo ich auch gelebt habe und für mich war dann Düsseldorf eigentlich eine ganz gute Option, mich weiterzuentwickeln. Und die nächsten Schritte einfach zu machen, weil ich dort dann auch schon die Möglichkeit hatte, ich glaube damals, ich weiß gar nicht, mit 15 oder so schon in der Regionalliga dann dort zu spielen in der Herrenmannschaft. Und das hat mir dann viel weitergeholfen.
Du hast einen Mitspieler gehabt in der DNL in Düsseldorf, Manuel Strodl.
Genau, ja. da kennen wir uns noch, ja.
Und danach bist du aber wieder nach Krefeld zurück. Hast du dann auch noch DNL gespielt und deine ersten DEL-Einsätze gehabt? Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern?
Ja, doch schon. Also wie du schon ansprichst, bin natürlich dann zurückgegangen, auch aufgrund des Profivertrages dann nach Krefeld. Und ich hatte schon einige Spiele, sage ich mal, zuvor dann auf der Bank gesessen, sage ich mal. Man fieberte dann doch schon damit hin, seinen ersten Einsatz dann, sage ich mal, auf dem Eis auch zu haben. Wie gesagt, das ist natürlich immer ein Moment, wo man seine ganze Jugendzeit irgendwie drauf hinfiebert und was einen natürlich dann am Ende auch sehr, sehr stolz macht, wenn es dann klappt. Und ich glaube, das war dann, auch ein Moment, den man dann auch nicht vergisst, dass man halt dann auch so zu seinen ersten Einsätzen dann wirklich auf dem Eis kommt. Mit Gitter dann noch, mit 17, ist natürlich auch immer noch was Besonderes und es hat mich da sehr, sehr gefreut.
Ja, deine erste Saison im Krefelder Herrenbereich waren auch so deine ersten, dein erstes Treffen mit Rosenheimer Eishockey. Denn die Mannschaft war auch von Rosenheimern geprägt. Kannst du dich noch erinnern, wer da alles dabei war?
Ja, genau, gleich der Hagi, ne? Also Patrick Hager, Sinan Aktak und sowas. Die Jungs waren natürlich auch von hier und haben natürlich dann einige Bekanntschaften mitgemacht. Ich weiß gar nicht, der Torwart Daniel Kovacic kam, glaube ich, auch von hier. Ne? Ja, von daher haben wir natürlich schon so ein bisschen Kontaktpunkte damit gehabt. Dann, ja.
Und der Assistenztrainer war Rem Püker, ein ehemaliger Rosenheimer Meisterspieler.
Ja, okay, ja, genau.
Okay. Du hast in der Zeit dann auch WM gespielt, Junioren-WM, U18, U20. Was ist denn das für ein Gefühl, dann für Deutschland auf dem Eis zu stehen, Deutschland zu vertreten?
Ja, auf jeden Fall super Gefühl. Ich meine, man durchläuft ja auch die ganzen Jugendnationalmannschaften, wo auch nicht immer die einfachsten Sachen, sage ich mal, sind. Man startet ja gefühlt schon irgendwie bei U12 und die Eltern müssen einen da irgendwie durch Deutschland karren und sind dann neben der Schule ist es dann nie so einfach. Und wenn man dann wirklich U18, U20 Weltmeisterschaften spielt, ist natürlich sehr, sehr stolzer Moment und wie gesagt, auch natürlich einige Highlights der Karriere dann.
Es folgte der bislang längste Abschnitt deiner Karriere bei den Kölner Haien. Weißt du denn, wer damals der Torwarttrainer in Köln war?
In meinem ersten Jahr? Wenn es jetzt wahrscheinlich sagt, dann sage ich, auf jeden Fall. Aber,
du kennst ihn. Gut. Ja. Mittlerweile wieder.
Er wusste aber auch nicht, dass du da warst.
Ja, das ist Mika, oder?
Das war Mika.
Echt, ja? Erstes Jahr?
Ja, wir haben es ihm gerade vorher gesagt. Ja. Und er war ganz entsetzt. Wieso hat Pascal da noch nicht mit mir darüber gesprochen?
Ja, ich habe es jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ehrlich gesagt, ja, war witzig, ja.
Also bitte nachholen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, du hast da in Köln mit einigen Hochkarätern zusammengespielt. DL-Rekordspieler Mirko Lüdemann, Nationalmannschaftskapitän Mo Müller. Als Trainer hattest du Uwe Krupp, den ersten deutschen Stanley Cup-Sieger. Alles Verteidiger-Koryphäen. Was lernt man denn da als junger Verteidiger?
Ja, natürlich sehr viel. Also ich hatte natürlich schon meine ersten zwei, drei Jahre Profi in Krefeld dann erlebt, aber gar nicht so viel Eiszeit, sage ich mal, bekommen wie erhofft. Und damals hat mich Uwe Krupp dann angerufen, war sehr, sehr interessiert an mir, dass ich nach Köln komme. Und es hat mir natürlich erstmal sehr, sehr stolz gemacht, dass so ein Verein auf mich zukommt. Und wie gesagt, das hat dann auch nicht so lange gedauert, dass ich unterschrieben habe. Und
was denkt man sich, wenn ein Uwe Krupp einen anruft?
Ja, er macht dann natürlich sehr, sehr stolz. Ne? Also ich glaube, ich war damals 20, wo ich nach Köln gegangen bin und war natürlich noch gar nicht, ich sag mal, so etabliert in der DEL und war natürlich in meinen ersten Kölner Jahren auch immer noch per Förderlizenz ausgeliehen, aber Schritt für Schritt zum Stammspieler gemacht dann in Köln. Und wie ihr schon angesprochen habt, natürlich mit so Leuten drumherum entwickelt man sich natürlich sehr gut weiter. Und wie gesagt, das ist mir am Ende dann gut gelungen und bin dann ja auch zum Stammspieler in Köln aufgestiegen.
In Köln hast du auch zwei getroffen, die jetzt noch in deiner Mannschaft sind, Simon Knüpp und Dominik Tiffels. Zweiterer spielt jetzt auch mit dir in einer Reihe. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt zwei NRWler in Oberbayern leben?
Ja, also wie gesagt, den Tiffi kenne ich ja schon aus Köln, Kölner Zeiten dann und auch aus meinem Jahr dann noch in Krefeld. Wir haben auch in Köln schon zusammengespielt, in Krefeld unter anderem auch schon zusammengespielt zum Teil. Und es hilft natürlich schon immer mal weiter, wenn man einen Verteidigerkollegen neben sich hat, wo man schon ein bisschen mehr weiß, wie er spielt. Und es hilft natürlich dem eigenen Spiel dann auch ein bisschen weiter. Und ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut auf dem Eis und können so der Mannschaft gut weiterhelfen. Aber wie du schon ansprichst, zwei NRWler natürlich in Bayern, aber ich glaube, wir fühlen uns beide sehr wohl hier.
Schmeckt denn das bayerische Bier besser wie das Kölsch?
Mir auf jeden Fall, ja.
Die letzten beiden Jahre hast du in der DL2 verbracht. Du bist wieder nach Krefeld zurückgegangen und dann in Bietigheim. Dieses komische Jahr in Krefeld, ich sage mal, das war mit vielen Personalwechseln auch verbunden in der Führungsebene und die Abstiegssaison in Bietigheim. Welche Spielzeit würdest du gerne streichen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall die Bietigheimer. Es ist natürlich nie schön, als Spieler abzusteigen. Ich meine, es ist kein schöner Moment, da am Ende als Verlierer dazustehen. War grundsätzlich sehr, sehr harte Saison für uns, waren sehr, sehr viele Verletzungen. Der Kader war irgendwie auf Kante geschnürt, dass wir gefühlt den größten Teil der Saison mit zwei oder zweieinhalb Reihen gespielt haben. Mhm. Und das haben wir natürlich am Ende auch gemerkt. Wir hatten eine sehr, sehr gute Serie mal zwischendrin, wo wir viele Spiele hintereinander gewonnen haben, wo wir auch einen vollen Kader hatten. Aber man hat dann doch gemerkt, dass Verletzungspech hat uns am Ende dann irgendwie das Genick gebrochen und konnten wir am Ende nicht mehr kompensieren. Und von daher ist es schon die Saison, die man gerne streichen möchte, auch wenn es für mich natürlich als Person, dadurch, dass ich auch Kapitän war in Bietigheim, natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung war, wo man natürlich auch wieder viele Sachen erlebt hat, einfach was einen als Person oder als Spieler natürlich trotz der sportlichen Misere, sag ich mal, weitergebracht hat. Und wie gesagt, das Krefelder Jahr, irgendwie in meine Heimat zurückzukommen nach 9 Jahren in Köln, war für mich schon schön. Und ich glaube, wir hatten auch, was natürlich nicht eigentlich so durch die ganzen Trainerwechsel und Personalentscheidungen damals so widerspiegelt, aber ich glaube, wir haben schon eine gute Saison gehabt. Wir waren ja im Halbfinale und ich glaube, mit ein bisschen mehr, was heißt Glück, aber ein bisschen mehr Konzentriertheit hätten wir die Serie gegen Ravensburg auch enger gestalten können. Und was im Finale vielleicht passiert wäre, weiß keiner. Von daher war es für mich trotzdem eine gute Saison, eigentlich in Krefeld mal wieder in der Heimat zu spielen.
Ja, wenn man sich jetzt mal deine Statistiken anschaut, du hast eigentlich fast jede Saison eine positive Plus-Minus-Bilanz. Legst du auf solche Statistiken Wert?
Ja, ich glaube schon, dass für defensiven Spielertypen, sage ich mal, für mich natürlich die Plus-Minus dann auch schon eine Rolle spielt. Ich meine, klar, es sind immer noch fünf andere auf dem Eis und nicht immer kann man für ein Minus was oder nicht immer kann man für ein Plus was. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich, wenn man am Ende dann dort eine gute Statistik hat, freut es einen natürlich umso mehr. Aber ich versuche natürlich auch hier und da meine offensiven Qualitäten mit einzubringen, was jetzt hier in Rosenheim natürlich nicht Part 1 meines Jobs, sage ich mal, ist. Da haben wir andere Spielertypen für, ja, die wir einfach hier im Kader haben.
Aber darf ich da gleich einhaken?
Ja.
Bei deinen Statistiken, du hast jetzt nicht die Masse an Toren erzielt, aber du hast in jeder Saison getroffen.
Genau.
Wann ist es denn soweit?
Ich hoffe nicht dieses Jahr. Nein, aber... ich hoffe schnell halt. Ne, ja. Aber ich meine, wie gesagt, da mache ich mir auch nicht zu großen Druck drum. Ja. Die Tore passieren, wie sie passieren. Aber natürlich, wie gesagt, was wir auch schon im Powerplay angesprochen haben, ja. Dass wir einfach noch mehr Schüsse zum Tor bringen müssen, zählt natürlich auch fürs 5 gegen 5 oder 4 gegen 4 Spiel. Ich meine, wenn die gegnerische Mannschaft sehr, sehr gut defensiv spielt und sich, sage ich mal, vorm Tor parkt, dann es zählt schon für die Verteidiger natürlich, die Schüsse von oben durchzubringen. Und ich hoffe, dass ich auch relativ zügig dann mein erstes Tor hier in Rosenheim erzielen kann.
Ja, du hast natürlich im Vergleich mit deinen Mitspielern einen enorm langen Schläger. Kann man damit denn besser schlänzen oder kann man da besser Schlagschüsse mitmachen?
Ja, ich bin eher fürs Schlänzen, sag ich mal. Also ich glaube, das Spiel ist mittlerweile in den letzten Jahren auch so schnell geworden, dass ich mich wirklich auf die Handgelenkschüsse dann immer mehr spezialisiere, weil es einfach von der Zeit auf dem Eis auch gar nicht mehr so geht, dass man hier groß bis zur Hallendecke ausholen kann für einen Starkschuss. Natürlich, wenn man mal ein bisschen Platz und Zeit hat, nutzt man den natürlich auch. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, immer mehr die Handgelenkschüsse, auch einfach zum Tragen kommen dann.
Noch ein Fakt aus deiner Karrierebilanz, die Strafzeiten sind relativ moderat für einen Verteidiger, abgesehen mal von einer Saison, 2015-16. In Köln 70 Minuten in 52 Hauptrundenspielen und 35 Minuten in 15 Playoffspielen. Was war denn da los?
Ja, gute Frage. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Make-out und Ausraster, oder
wie? Ja, ich weiß es gar nicht. Vielleicht... war es da mal irgendwie ein härterer Spielstil, ich weiß nicht, wie du schon ansprichst, normal sind meine Strafen dann immer moderat eigentlich und nicht so viele, aber ja, da scheint es ein kleiner Ausschlag nach oben gewesen zu sein, aber was jetzt genau war, weiß ich gar nicht, ja.
Marino, sollen wir mal reinhören, was Jari Pasanen über Pascal Zerrissen sagt?
Sehr gerne.
Ja, Pascal Zerrissen erstmal als Typ, hervorragender Typ, absolut Profi, hat so vieles gesehen, viele Jahre in der DL und diese Erfahrung bringt er mit und dann, das merkt man auch in der Kabine, großgewachsene Verteidiger, lange Schläger, 5 gegen 5, Defensivarbeit sehr gut, Unterzahl sehr gut und bringt sicherlich viel Stabilität bei uns da hinten und wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Defensivverteidiger haben.
Da haben Sie jetzt noch zwei Themen aufgetan. Den langen Schläger haben wir ja schon kurz erwähnt. Wie lang ist er denn? Und was hast du für eine Gesamtreichweite?
Ja, gute Frage, wie lang genau. Aber natürlich ist es der längste Schläger in der Kabine, sage ich mal. Mhm. Und ist natürlich schon ein Vorteil für mich, den ich nutzen kann. Und was ich auch versuche, bestmöglich zu nutzen. Ich glaube, durch meine ganze Karriere ist es auch irgendwie, was heißt Markenzeichen, aber... ist natürlich schon gut, wenn man den Schläger auch zum richtigen Moment einsetzen kann. Und auch das muss man natürlich stetig verbessern. Es ist jetzt keine Garantie, nur einen langen Schläger hat, dass man ihn auch zum richtigen Zeit oder gut einsetzen kann. Also es ist genauso wie bei Schüssen, Pässen und so weiter, dass man da auch die richtige Technik natürlich immer ein bisschen verbessern muss. Aber allgemein gesehen ist natürlich ein längerer Schläger schon von Vorteil dann. Ja.
Den längsten Schläger, den ich jemals gesehen habe, da hat die USA-Nationalmannschaft hier Trainingslager gehabt vor der Weltmeisterschaft. Da war Hal Gill aus der NHL. Ich glaube, der ist 2,06 Meter. Und das war der längste Schläger, den ich jemals irgendwo auf dem Eis gesehen habe.
Ja, der ist dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger wie meiner dann, ja.
Aber wir haben ein zweites Thema daraus gehört, Marinos.
Ja, das Thema Erfahrung. Du hast natürlich lange in der DEL gespielt. Trainer Jari Pasanen spricht es an. Wie bringst du dich denn in der Kabine ein?
Ja, ich glaube, in meinen fast 600 oder DEL-Spielen hat man natürlich schon einiges erlebt, sowie Höhen als auch Tiefen. Wir hatten natürlich sehr, sehr gute Saisons auch in Köln, auch unter anderem mit der Vizemeisterschaft, aber natürlich auch Jahre, wo es nicht so gut lief. Und ich glaube auch, man wächst ja immer irgendwie von Jahr zu Jahr an seinen Aufgang. Natürlich war ich zu meinen Kölner Anfangszeiten irgendwie auch der junge Spieler, der halb mit in der Kabine saß und irgendwie sich alles angehört hat. Aber dann natürlich von Jahr zu Jahr schaut man sich natürlich auch von den erfahrenen Spielern, mit denen man dann dort gespielt hat, ein paar Sachen ab dann, wie man vielleicht in ein paar Situationen auch in der Kabine reagieren sollte. Und natürlich jetzt, das letzte Jahr in Bietigheim natürlich mit der Kapitänsrolle, aber natürlich auch nochmal ganz andere, Sachen in der Kabine gemacht, die man vielleicht als Normalspieler, macht. Und die Sachen versuche ich hier in Rosenheim auch mit einzubringen. Ich meine, wenn das Spiel super läuft und alles tutti frutti ist, braucht man nicht viel sagen, aber natürlich, wenn man spezielle Situationen vielleicht mal auf dem Eis sieht, versuche ich natürlich meinen Mitspielern da was mitzugeben und natürlich auch je nachdem, wie es vom Spielverlauf ist, dann in der Kabine nochmal was anzusprechen.
Also in Rosenheim sind ja die Erwartungen eigentlich immer grundsätzlich hoch, aber gegenüber dem Druck, den man in Köln, glaube ich, aushalten muss, dürfte das auch ein bisschen tutti frutti sein, oder?
Ja, auf jeden Fall, sprich es natürlich an. Also es ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer da auch, von der Pressegewalt her.
Können wir ändern.
Dass da natürlich auch von außen nochmal ein ganz anderer Druck gemacht wird auf den Verein und das ist einfach nochmal klar eine Nummer größer einfach und da ist dann, hier entspannter. Wir wollen natürlich auch unseren hohen Erwartungen, die wir auch als Mannschaft haben, bestmöglich gefallen, und natürlich den Fans und der Stadt und dem Umfeld auch das bestmögliche Hockey bieten.
Dann schon mal danke soweit für die privaten Einblicke und die kleinen Eindrücke aus der Kabine, Pascal. Gehen wir in unser letztes Drittel, das heißt bei uns Zukunftsmusik, befasse ich natürlich mit den kommenden Spielen. Und du kannst jetzt sicher erraten, weshalb du in dieser Woche unser Gast bist.
Ja, natürlich geht es zurück nach Krefeld. Ja.
Es geht zurück in die Heimat. Du hast mit Köln schon oft gegen Krefeld gespielt, aber zuletzt in Bietigheim und jetzt bei den Star Wars bist du relativ weit weg aus NRW. Ist das denn jetzt für dich nochmal etwas besonderer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist immer schön, gegen Krefeld dann auch zu spielen oder auch in Krefeld zu spielen, in meiner Heimat, wo natürlich alles angefangen hat, wo meine Familie wohnt und es ist natürlich nochmal immer ein bisschen besonderes Spiel, als wenn man jetzt gegen andere Mannschaften spielt. Einfach auch mehr Vorfreude, nach Hause zu kommen, aber schon irgendwie in die Stadt zu kommen, wo alles angefangen hat und wo man einfach aufgewachsen ist. Und ich freue mich jedes Mal einfach nach Krefeld wiederzukommen und hoffentlich die 3 Punkte auch mitzunehmen.
In Krefeld hat sich ja einiges verändert im Sommer. Neuen Trainer bekommen, viele neue Spieler. Sie sind jetzt auch sehr gut gestartet. Worauf müsst ihr denn da aufpassen?
Ja, sprich es natürlich an. Also ich glaube, die haben natürlich einen sehr, sehr guten Trainer dazu bekommen. Mit Thomas Puppich dann, der sehr, sehr guten Erfolg auch in der DL hatte. Sich jetzt für den Weg in die DL2 entschieden hat. Und ich glaube, der Krefelder Mannschaft auch im Gegensatz zu letztem Jahr sehr, sehr gut weitergeholfen hat. Ich glaube, die haben gar nicht so viele Veränderungen durch die Spieler vorgenommen. Klar, hier und da ein paar vereinzelte. Aber man sieht schon, dass es eine andere Mannschaft ist als letztes Jahr, jetzt in den ersten Saisonspielen. Aber wie gesagt, für uns ist natürlich ein sehr, sehr hartes Wochenende mit Krefeld und Dresden dann. Aber wir haben gesehen, wie wir vorhin schon gesagt haben, gegen Kassel haben wir auch sehr, sehr gut dagegen gehalten. Also wir versuchen uns die Woche auch wieder taktisch so einzustellen, dass wir bestmöglich aufgestellt sind. Und dann heißt es natürlich am Freitag nach einer sehr, sehr langen Busfahrt dort bereit auf dem Eis zu stehen und bestmöglich gegenzuhalten.
Jetzt sind es 4 Auswärtsniederlagen am Stück. Natürlich muss man die Penaltyniederlage dazu zählen. Was gibt dir denn Hoffnung, dass die Serie reißt?
Ja, ich hoffe, dass wir so einen Auftritt machen können, wie die letzten Spiele auch, besonders am Sonntag halt, dass wir mutig halt auch auftreten in Krefeld und wir werden uns auf jeden Fall nicht verstecken, Wir werden natürlich wieder versuchen, defensiv gut zu stehen, besonders nach so einem langen Trip. Ich meine, wenn man 10 Stunden im Bus sitzt, Ja, kann sich jeder so ein bisschen vorstellen, wie der Körper sich anfühlt. Von daher werden wir versuchen, schnellstmöglich auf Betriebstemperatur, sage ich mal, zu kommen und dann von einer guten Defensive unsere Chancen zu kreieren und dann mutig auch nach vorne zu spielen. Und ich glaube, dann werden wir auch gegen Krefeld unsere Siegeschancen haben.
Du hast den langen Trip angesprochen. Du hast es vorher auch schon angesprochen, dass man nach dem intensiven Spiel ja am Sonntag das nächste intensive hat. Wie schwierig ist denn jetzt immer diesen ganzen Rhythmus jetzt Freitag Auswärtsspiele und dann Sonntag das Heimspiel und Sonntag dann natürlich nach der Auswärtsniederlage verpflichtet, einen fast zu punkten? Das ist ja für Körper und Kopf momentan richtige Tortur, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann natürlich schon ein bisschen im Bus schlafen und sich ausruhen, aber die Reiserei steckt einem dann klar schon in den Knochen. Klar, man haben jetzt in Bayern auch relativ oder einige Touren, die nicht so lang sind, aber wenn man jetzt nach Krefeld fährt und wirklich 10 Stunden im Bus ist und am Samstag morgen, weiß ich nicht, um 8 Uhr hier in der Halle einläuft und man Samstag dann noch Training hat und Sonntag wieder Nachmittagsspiel hat, dann ist es natürlich schon eine Tortur für den Körper auch oder für den Kopf und für den Körper. Und von daher ist es natürlich umso wichtiger, dann irgendwie die Regeneration bestmöglich zu gestalten, dass man gewissermaßen erholt in beide Spiele reingehen kann und seine beste Leistung dann zeigen kann. Aber nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vergessen, dass es eine lange Reise ist und dass man, ich würde nicht sagen, seinen Spielstil so ein bisschen anpasst, aber man muss schon wissen, wenn man aus einem 10-Stunden-Bus kommt, dass man wirklich erstmal defensiv gut stehen muss und nur Konter reinläuft. Dass man wirklich erstmal gut ins Spiel reinkommt und dann Schritt für Schritt sich reinarbeitet.
Wir haben die Niederlagenserie in auswärts angesprochen. Es gibt nur eine andere Serie, die bestenfalls nicht reißen sollte, die Heimserie. 3 Heimsiege in Folge sind es inzwischen schon. Ist Rosenheim zu Hause eine Macht?
Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich auch mit den Fans im Rücken eigentlich immer gute Unterstützung bekommen und ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch auf dem Eis ein bisschen wieder. Also klar spielt man immer gerne lieber zu Hause, sag ich mal, als auswärts, weil natürlich ja die gewissen paar Prozent vielleicht doch nochmal immer rausgeholt werden können und hoffe natürlich, dass die Serie weitergeht und dass wir ja die Auswärtsniederlagenserie unterbrechen können. Aber wie gesagt, auch als ich letztes Jahr hier auswärts mit dem Auswärtsteam in Rosenheim gespielt habe, war es auch fast immer ausverkauft, Stimmung war gut und ist natürlich für die Auswärtsmannschaft dann doch schon immer ein bisschen schwieriger, hier zu spielen.
Was macht denn so diese grüne Wand mit dir? Jetzt hast du ja nicht so viele Spiele in Rosenheim bis jetzt gehabt, aber du hast es gesagt, mit Bietigheim hast du das erlebt und jetzt als Heimspieler?
Ja, es ist natürlich auf jeden Fall schon, oder im Vergleich jetzt sag ich mal, mit Köln natürlich, wo du so eine Riesenarena hast, im kleinen Stadion dann doch nochmal lauter. Und das ist natürlich für einen Spieler dann die Unterstützung zu kriegen und einfach auch die Lautstärke mitzuerleben und einen so ein bisschen reinzupuschen, hilft natürlich schon und reißt einen natürlich auch ein bisschen mit. Und wie ich schon gesagt habe, vielleicht, auch wenn man es vielleicht so nicht explizit wahrnimmt, aber die paar Prozent, die am Ende dann vielleicht doch schon den Unterschied machen für die Heimmannschaft.
Jetzt kommt am Sonntag mit Dresden ein weiterer Aufstiegsanwärter nach Kassel letzter Woche. Ihr habt in Dresden zum Auftakt gewonnen. Welche Erkenntnisse habt ihr denn aus diesem Spiel gezogen, die ihr jetzt mitnehmen könnt?
Ja, erstmal, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ich glaube, wer natürlich immer vorher jeder redet mit Dresden, Krefeld, Kassel, die Top-Aufstiegsfavoriten. Ich glaube, wie gesagt, die anderen Mannschaften oder wir müssen uns auch nicht verstecken. Also klar, jeder hat dann vielleicht immer ein bisschen mehr Respekt vor den Top-Mannschaften, weil man natürlich schon weiß, wer auf der Gegenseite gegen einen spielt. Aber im ersten Saisonspiel haben wir, glaube ich, in Dresden direkt gezeigt, dass wir auch gegen diese Spieler gut mithalten können, dass wir auch unsere Qualitäten haben können und einfach daran glauben müssen, auch unsere Qualitäten umzusetzen und aufs Eis zu bringen. Und wenn wir das als Team und den Zusammenhalt machen, haben wir, denke ich, auch gegen Dresden am Sonntag wieder eine gute Chance, die Punkte hier zu halten.
Die Stables spielen am Freitag in Krefeld und am Sonntag daheim gegen Dresden. Das erste Bulli ist dann um 17 Uhr. Alles zu diesen Spielen und ganz besonders natürlich die Analyse der OVB Sportredaktion, die gibt es in den OVB Heimatzeitungen und natürlich auf allen Kanälen von OVB Media. Und das war jetzt Werbung genug zum Abschluss. Das war die 44. Ausgabe von Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion. Diesmal mit Pascal Zerresen. Ich hoffe es, wir haben nicht zu hart gecheckt, Pascal.
Nee, alles gut. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, mir sagen vielen Dank fürs Mitmachen. Uns hat es viel Spaß gemacht und Dankeschön. Fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Hart gecheckt oder im Stadion. Servus.
Servus.
Servus, bis Sonntag im Stadion.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Moderation und Skript Thomas Neumeier und Marinus Obermeier. Schnitt und Produktion Marco Aleksic. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.